Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Wie produziert man Musik? Dieser Frage widmen wir uns heute, denn unser Gast Markus Binapfel sollte es wissen. Unter seinem Pseudonym Kaiser Sosei hat er in über 40 Ländern seine Musik aufgelegt. Und ich kenne ihn schon vor über 20 Jahren, haben wir eine Villa, wir sind Foster Kent, also mein Produktionsteam, eine Villa auf Ibiza gemietet für 3 Monate und haben dort Musik produziert, Partys gefeiert und einfach mal eine gute Zeit gehabt. Und Markus, ihr habt dasselbe gemacht, ihr seid mit eurem damaligen Team Big World auch auf Ibiza aufgeschlagen für 3 Monate in etwa, habt mit uns Musik produziert, mit uns Partys gefeiert und wir hatten einfach mal eine gute Zeit und da haben wir uns kennengelernt. Damals wart ihr aber noch in einem viel kommerzielleren Segment tätig. Erzähl doch mal so ein bisschen deinen Werdegang. Wie bist du zur Musik gekommen? Wie bist du letztendlich Produzent und später DJ geworden?
Ja, also ich bin eigentlich gelernter und studierter Schlagzeuger. Hab sehr viel in Bands gespielt im Bereich Rock und auch Jazz und Jazzrock. Und hatte eine Band in Hamburg, die hieß damals Second Connection. Wir haben damals die ganzen Clubs gespielt. Ich bin später dann in die USA nach Kalifornien auf die Musikschule gegangen. Musicians Institute hieß das Ding in Hollywood in L.A. Und habe dort Schlagzeug studiert und auch dort in Bands gespielt, den ganzen Sunset Strip rauf und runter.
Wow.
Das war so die Zeit, als so Guns N' Roses und Motley Crue und diese ganzen Bands von Geffen Records gesigned wurden. Und alle Bands, so wie ich mit meinen Bands auch, wollten halt einen fetten Plattenvertrag mit Geffen Records. Und wir haben halt die gleichen Clubs rauf und runter gespielt dort am Sunset Strip.
Das war eine sehr aufregende Zeit. Hat es denn geklappt mit dem Record-Deal?
Nein. Also wie für 99% aller anderen Bands nicht. Es gab so ein paar Ausreißer, die haben es dann geschafft. Die wurden dann auch groß und damals singelte so eine kleine Band so im Valley herum. Die nannte sich Red Hot Chili Peppers, kannte kein Schwein. Die haben es dann bekanntermaßen auch geschafft. Ja, Guns N' Roses hat es auch geschafft damals, das wissen wir ja auch alle. Und, aber das war so eine Goldgräberzeit. Das ist so ähnlich wie, man muss sich das so vorstellen, wie dann Techno Ende der 80er und 90er hier in Deutschland so komplette Goldgräberzeit, alle wollten mitmachen und so war das damals im Rock'n'Roll-Bereich in L.A. Also sehr aufregend
Und
das hat viel Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwann nach Deutschland zurück und dann bla 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 bla. Irgendwann fing das dann halt an mit nur Schlagzeug ist zu wenig. Ich gehe mal zur Bank, nehme einen Kredit auf von 20.000 D-Mark und richte mir im Keller mal so ein kleines Home-Recording-Studio ein. Und so ging das dann los mit der Produktion, erst zu Hause. Dann kamen so die ersten Aufträge und Connections zu Leuten, wie damals den Berman Brothers, die jetzt in New York sitzen. Und die haben dann eine Band, so eine Vocal-Dings gab, so eine Boyband, Bed & Breakfast. Für die haben wir dann angefangen zu schreiben und Co. zu produzieren. Und von da aus ging es dann immer weiter. Und dann kam so der erste Hit rein, dann der zweite und dann wurden die ganzen Majors auf uns aufmerksam. Universal, Sony, Warner, bla bla bla. Für die haben wir dann auch produziert und dann waren halt viele Top-10-Hits dabei und sehr viel Chartmaterial. Es war halt alles so in Richtung Charts gedacht, es musste halt erfolgreich sein, es musste auf die Viva-Rotation. Wer das nicht kennt, das war damals so ein Musikformat für Musikvideos und wenn das dort gelaufen ist, dann konntest du sicher sein, dass du halt einen Hit hattest. Dann war nur die Frage, wie hoch. Das war damals so, damals ging das halt so, Thomas, du wirst dich daran erinnern, wie das damals gelaufen ist.
Ja.
Also die Älteren unter uns wissen das. Und,
darf ich dir noch eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Eher Acts, also habt ihr eher eine Band gegründet, einen Act gemacht
Nein.
und seid damit zur Plattenfirma? Oder kam die Nein. Plattenfirma und gesagt, das ist unser Act, macht bitte für den eine Hitnummer?
Es war im Prinzip was beides. Ich habe auch Acts auf die Beine gestellt und an die Plattenfirma dann im Prinzip verkauft, das, also den kompletten Act samt Musik. Das war natürlich relativ aufwendig. Einfacher war es, wenn du so ein Hired Gun warst, also ein Haufen-Hof-Produzent, wo die Plattenfirma sagte, hey, wir brauchen für Act XY brauchen wir einen Song, könnt ihr einen machen, könnt ihr einen produzieren, wir haben hier fettes Budget, mach mal. Und insofern, in dem Bereich haben wir dann eben auch sehr viel gearbeitet. Ne? Und weil es halt, das war damals einfach verdientes Geld. Das heißt einfach, aber es gab halt richtig gute, fette Budgets und dafür konnte man halt irgendwie losproduzieren und wusste auch, dass das Ganze irgendwie funktioniert und wusste auch, wenn das chartet, dann kommen hinterher eben dann auch ordentlich Tantiemen rein. Und insofern hat sich das damals schon extrem gelohnt. Das war halt, bevor es MP3s gab, ne? Das war halt Peak Time vom CD-Verkauf, das war eine goldene Zeit. Wir reden dort auch über Anfang der 90er bis Mitte 2000. Und dann kam halt die MP3 und damit brach dann so der reguläre Markt, wie wir ihn damals halt kannten, dann allmählich dann auch zusammen. Ne?
Mhm.
Insofern bin ich dann in die Produktion gekommen und habe dann auch sehr viel kommerzielles Zeug produziert damals mit meinen Partnern. Und wir waren übrigens nicht Boogie Park, das waren Freunde von uns, sondern wir waren Big World Entertainment.
Mein
damals
Gott,
mit Patrick ja und mit Ian. Es ist wurscht. Es ist heute sowieso egal, weil es keinen mehr interessiert. Ja, kalter Kaffee. Aber damals waren wir dann eben in dem Bereich unterwegs. Es wurde ja auch sehr viel Dance produziert, sehr viel Eurotrash und Europop und so. Und insofern sind wir dann auch in die Dance-Richtung gegangen. Und von da aus dann eben auch in den Bereich House. Und wir haben halt schnell bemerkt, dass das eine ist, was du kommerziell produzierst fürs Radio und für die Charts. Und das andere ist halt der Underground, wo es halt in den Clubs funzt und wozu dann tatsächlich auch getanzt wird und was halt richtig cool ist. Und von dort bin ich dann irgendwie auch in den Underground gekommen und habe das damals wirklich verstanden, wie das Ganze funktioniert. Eben auch auf Ibiza, als wir dort auch uns getroffen hatten, bin ich halt in die Clubs und habe dann verstanden, worum es dann wirklich geht, wenn es heißt irgendwie Underground Techno, Underground House in den Clubs damals, ne, DCC, Space, wie sie alle hießen. Und damals wurde in diesen Superclubs ja auch nur Underground gespielt. Kein Kommerz, kein EDM, keine Vocals, gar nichts. Das war ein richtig sehr, sehr geiler Sound, der damals gefahren worden ist. Und da habe ich halt gelernt, was es ist, wenn man sagt, hey, Techno und House, so funktioniert das.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr wart doch damals ein Team, bei Big World, die gemeinsam einen großen Erfolg eigentlich gefeiert haben. Und dieses, ich gehe jetzt mehr Richtung DJ sein, hast du das parallel betrieben oder habt ihr euch irgendwann getrennt und dann hast du von null weg nachgedacht, wo du hingehst? Oder wo kam so für dich dieser Switch zu einem mehr zu House Techno, zum anderen aber auch, dass du als One-Man-Geschichte das betreibst?
Nun ja, wir haben uns tatsächlich dann irgendwann so ein bisschen aufgetrennt, weil A, bin ich nach Berlin gegangen. Und die beiden anderen sind in Hamburg geblieben. Mein Homie Paddy ging dann auch verstärkt in den Techno-Bereich, hat dann ein anderes Techno-Projekt im Prinzip gegründet, mit dem er heute auch sehr, sehr erfolgreich tourt und unterwegs ist. Und ich bin dann erstmal in den Bereich House gegangen, gar nicht so sehr Techno, und habe dann viel produziert für Subliminal Sessions. Also das war damals eines der wichtigsten House-Labels von Eric Morillo. Das war so zu seiner Peak-Time. Und ich fand es einfach spannender, reelle Clubmusik zu machen, als irgendwie Radiomusik. Das ist einfach eine Geschmacksfrage. Ich bin zur Musik gegangen, um das zu machen, was ich eigentlich möchte, und nicht im Prinzip, um damit Geld zu verdienen in erster Linie.
Mhm.
So, und deshalb habe ich mich halt auch immer wieder neu erfunden beim Musikmachen und habe immer wieder neue Wege eingeschlagen und damit auch immer wieder im Prinzip, wenn du so möchtest, von vorne angefangen. Ich bin mir also letztendlich nie treu geblieben. Ich habe etwas eine Weile gemacht und habe das kennengelernt, dachte, okay, so funktioniert das, das ist okay. Ich glaube, jetzt reizt mich was anderes. Und deshalb ist es auch zu verstehen, wieso ich über Rock und Jazz, über kommerzielle Musik bis hin zu Schlager, dann zu Techno und House gekommen bin und dann eben auch das Auflegen kennengelernt habe.
Aber man nimmt ja auch immer deutlich ein bisschen was mit. Also gerade vom Schlagzeugspielen, ja, glaube ich, kann man ja extrem viel mitnehmen in diese Musik. Aber auch letztendlich von ganz anderen Musikstilen, die kommerziell angelegt sind, kann man, glaube ich, viel mitnehmen. Hast du den Eindruck, dass man aktuell viel in deiner Musik wiederfindet, was du nicht so machen würdest, wenn du nicht diesen Werdegang hättest?
Ja, doch schon. Denn wenn wir zum Beispiel an Techno denken, dann hast du ja ein sehr reduziertes Gebilde. Auch rhythmisch ist es ja sehr reduziert. Als Schlagzeuger spielst du ja gerne mal eher eine Note zu viel, gerade wenn du sehr viel Spaß am Instrument hast. Ja. Im Techno wäre das falsch. Also da versuchst du zu reduzieren und kommst du aus einer gewissen Minimalität. Ja? Also im klassischen Techno. Insofern musst du dort eigentlich eher umdenken und dich dort zurücknehmen. Dass man mir natürlich dann in Sachen Rhythmus jetzt da nicht viel erklären muss, das ist natürlich auch klar. Das bringe ich natürlich dann mit. Aber ich muss mein Wissen dann erneut neu sortieren, neu anwenden und eben auch anders denken. Also du musst dann schon deine Denkmuster schon verändern und gelerntes Umdenken, sage ich mal, für die neuen Genres. Ne? Mhm. Und das hat mich eben auch immer interessiert. Deshalb bin ich wahrscheinlich nach all den Jahren immer noch dabei und genauso Feuer und Flamme, wenn es darum geht, neue Songs und Tracks zu produzieren. Das ist meine Lieblingszeit nach wie vor, wenn ich allein im Studio irgendwie so vor mich rumbasteln kann. Und am Ende des Tages kommen dann irgendwelche Songs bei raus. Und ich habe vielleicht irgendwie ein paar neue Sachen auch gemacht, die ich vorher nicht gemacht hatte.
Ja, geht mir genauso.
Und das treibt mich nach wie vor an. Also dieser kreative Prozess, sobald mein Song abgeschlossen ist, dann interessiert er mich eigentlich mehr. Also ich bin gar nicht so, ich bin nicht das Genie im Vermarkten. Das ist nicht das, was mich so wahnsinnig interessiert.
Ja, aber auch was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ein Song abgeschlossen ist. Mhm. Ich kenne es von ganz vielen anderen, die laden sich den 100-mal ein und dann machen es noch eine neue Version und dann das. Ich bin immer gleich mit dem Ersten, was ich mache, ich finde es gleich wunderbar. und dann will ich auch schon wieder weitergehen und was anderes machen. Ja. Was manchmal Vorteile hat, dass ich mich nicht so verkünstle. Manchmal wäre der Mittelweg wahrscheinlich besser. Ja,
Das ist richtig. Das ändert sich auch. Manchmal ist ein Song relativ schnell fertig, ich bin happy damit. Und manchmal muss ich da immer wieder rangehen, weil ich denke, das ist es einfach noch nicht.
Wie ist denn wirklich, wenn wir jetzt noch einmal den Fokus auf diesen Wechsel passieren? Also du hast jetzt ein bisschen aus deiner Sicht erzählt, wie der Wechsel war. Aber jetzt steht man ja letztendlich da und sagt, wenn ich da Erfolg haben wollte, dann müsste ich ja schauen, dass ich da mal auflegen darf. Im Space warten sie nicht unbedingt auf den Anruf von einem unbekannten, noch nicht bekannten DJ. Ich müsste schauen, dass ich irgendwo Tracks erfolgreich release und so weiter. Wie hat hier der erste Erfolg begonnen? War das geplant? Ist das passiert? Wie bist du da reingekommen?
Das ist, sagen wir mal so, wie es bei mir damals gelaufen ist, ist nicht unbedingt so, wie es heute läuft. Techno hat sich verändert, die ganze Szene hat sich verändert und wie man heute in den Markt kommt, hat sich eben auch verändert. Also es reicht heute nicht mehr zu sagen, ich bin DJ und habe da so ein bisschen Talent und kann das vielleicht ganz gut. Und jetzt kann es also losgehen. Das wird so nicht funktionieren, denn DJing ist, wenn wir mal ehrlich sind, nicht so schwierig. Du kannst es also relativ einfach lernen. Deshalb ist heute auch jeder DJ. Die Frage ist halt nicht, kannst du das, sondern wie kannst du in den Markt reinkommen? Und wie kannst du dich von anderen absetzen? Und dann reden wir eigentlich über ganz stupide, dumpfe Dinge wie how to be a brand. Wie machst du aus dir selbst einer Marke? Ja? Mhm. Das sind also die Fragen, mit denen man sich dann leider dann rumplagen muss. Ich meine, das musste man früher auch schon. Aber heute in der Zeit der Social Media bist du ja so eine One-Man-Show. Und du musst im Prinzip alles selbst machen, es sei denn, du hast Budget und kannst dir ein Management oder eine PR-Media-Company leisten, die das dann für dich letztendlich macht. Falls nicht, musst du dich mit diesen Dingen auseinandersetzen, auskennen und diesen Markt eben auch extrem bedienen, um aus dir letztendlich eine Marke zu machen. Punkt 1. Punkt 2, du brauchst Tracks. Wenn du keine Tracks hast, die nicht veröffentlicht werden auf möglichst guten, bekannten Labels, die letztendlich dann auch wieder deine Visibility steigern und deine Reichweite, wirst du es sehr schwer haben. Auch das ist an und für sich nichts Neues, aber deshalb brauchst du Musik.
Hier spannende Frage. Würdest du glauben, für Newcomer ist der Weg, wenn man jetzt Tracks bereits hat, ich habe jetzt meine ersten 5 Tracks, auf die ich super stolz bin und glaube, alle anderen können einpacken, ich habe die besten Tracks der Welt. Ist jetzt der Weg, die an Labels zu schicken? Ist da eine reelle Chance, dass die das hören, sich überhaupt anhören und darauf antworten und wenn es ihnen gefällt, sogar das signen? Oder läuft das dann doch mehr über persönlich kennenlernen? Und
Nein, weil der Markt, über den wir sprechen, ist weltweit. So viele Leute kannst du gar nicht kennen. Und die Labels, die für deine Musik in Frage kommen, sind weltweit verstreut. Du musst jetzt nicht gleich auf das größte A-Label kommen, sagen wir mal Drumcode für Techno, weil da wird es tatsächlich schwer. Aber es gibt genügend andere Labels auf dem Planeten, die deine Musik hören. Und da kannst du wirklich deine Musik rausschicken, alle Kanäle benutzen, die man kennt, über Soundcloud und über Facebook Messenger und sonst was. Und es wird einen großen Teil geben, die hören sich's nicht an. Aber es gibt einen Teil von Leuten, zu denen gehöre auch ich, die sich sehr viel anhören und auch gerne neue Talente entdecken und auch von neuen Talenten etwas releasen. Ja, also ich mache das bei Ballroom Records, also meinem Label oder meinen 3 Labels, genauso, dass wir gestandene Künstler haben, genauso wie eben auch Newcomer. Und wenn es etwas sehr, sehr Gutes ist, dann scheue ich mich auch nicht, sofort eine EP damit zu machen mit Dry Tracks und nicht erst den Weg zu gehen über, wir machen mal einen Track auf eine Compilation und schauen dann mal. Aber wenn die Qualität mich überzeugt, dann hat auch ein Künstler, der im Prinzip 0 Follower hat, bei mir eine Chance, im Prinzip eine EP machen zu können. Und so wie ich denken, auch andere Leute, nicht alle, aber ein Teil. Und deshalb gibt es immer eine reelle Chance, letztendlich mit seiner Musik, wenn die Quality gut ist, irgendwo unterzukommen.
Mhm. So, wir haben jetzt gesagt, Punkt 1, eine Marke machen. Da gehört wahrscheinlich auch Social Media und so weiter dazu. Punkt 2, schauen, dass man gute Labels findet, die in dem Genre namhaft sind, die eigene Musik signen. Gibt es noch einen Punkt 3?
Ja gut, der dritte Punkt ist natürlich, auch in diesem Genre läuft natürlich alles oder sehr viel auch über wen kennst du. Wenn wir über Punkt 3 gehen und reden dann über Gigs und reden dann über Jobs und Bookings, dann hilft es natürlich extrem, wenn du dir einen Zirkel aufbaust an Leuten, mit denen du arbeitest, die dich buchen können oder buchen werden, einfach weil du sie eben auch schon kennst. Unabhängig davon jetzt, wie erfolgreich deine Musik ist oder auch nicht. Ne?
Wenn jetzt jemand 20 Jahre alt ist, erkennt niemanden auf dieser Welt, der Techno macht.
Niemanden.
Aber hat sich 100.000 YouTube-Tutorials angeschaut, verbringt die ganze Freizeit damit und hat jetzt seine ersten Tracks. Vielleicht sogar werden die ersten von Labels gesigned. Wie kann man sich so ein Netzwerk aufbauen? Wie kann man anfangen, mal einen ersten Fuß in einen Club reinzusetzen? Und zwar nicht, indem ich eine Eintrittskarte löse, sondern von der anderen Seite. Hättest du da irgendwelche Tipps?
Ja, du musst einfach beharrlich sein. Also wenn du ein gutes Produkt hast an Tracks und du bekommst auch gutes Feedback und du hast vielleicht auch ein Label, was es released, dann musst du halt schauen, dass du diese Tracks und diesen Release ordentlich publik machst, dass es ordentlich viele Leute mitbekommen, dass du es sehr vielen Leuten schickst und dich darüber eben auch ins Gespräch bringst. Das ist ja dann im Prinzip deine Visitenkarte ins Business oder dein Aushängeschild, ist ja deine Musik. Und dann wird es den einen oder anderen geben, der sagt, wow, das finde ich aber cool. Oder der junge Talent, der ist frisch, der ist meinetwegen neu, aber ich erkenne da irgendwas. Leute, die dir dann vielleicht unter die Arme greifen, die dich weiterreichen, die dir weitere Kontaktadressen geben, wo du dir einfach dann ein Netzwerk aufbaust. Und das ist natürlich heute nicht so schwierig, weil es ja Facebook gibt und Messenger und hast du nicht gesehen und da über diese Kanäle eben auch sehr gut kommunizieren kannst weltweit.
Ja.
Und du kannst Leute auf dem ganzen Planeten darüber hier ansprechen. Ne?
Ja.
Und das macht man auch. Und dann ist es egal, ob du in Berlin sitzt oder in Hintertupfing. Den Kanal kannst du auf jeden Fall wählen. Und musst du dann auch. Also wie gesagt, dass die Kommunikation und das Kennenlernen, das Netzwerk aufbauen, gerade für junge Leute, ist sehr, sehr wichtig. Damit steht und fällt am Ende alles. Weil wenn du ein gutes Produkt hast, aber keiner kennt es und du kommunizierst es nicht, naja, dann kriegt es ja auch keiner mit. Ne?
Jetzt haben wir sehr viel theoretisch geredet.
Yep.
Wie war es denn bei dir jetzt nochmal konkret? Wo hat das angefangen? Wo hast du den ersten Fuß reinbekommen? Was waren wichtige Bausteine, die dich dahergebracht haben, wo du jetzt bist?
Das Highlight, was mich dann wirklich am weitesten gebracht hat, war dann tatsächlich zur Zeit, als ich ein Haus gemacht habe und bin dann bei Eric Murillo runtergekommen auf dem Label, das hat mir, das Label war halt irgendwie international enorm stark. Und dadurch war es mir dann auch möglich, im Ausland sehr viel zu spielen und dort zu touren, wo eben auch Sublimel sehr stark war. Ne? Also ich habe in den USA gespielt und dann sehr viel in Brasilien. Und überall dort, wo diese Labels dann irgendwie stark waren, konnte ich dann eben auch gute Touren spielen und gut unterkommen. Insofern ging das damals definitiv auch über dieses Label. Ne? Ansonsten ist es ja meistens erstmal lokaler. Du bist irgendwie in Deutschland, du sitzt irgendwie hier und du musst schauen, dass du halt hier Leute kennenlernst, die letztendlich Clubs machen, Promoter sind, DJs buchen, Talent buchen und wo du auch erstmal sagst, hey, hier, ich bin der und der und habe einen Release auf dem, mit dem Label, vielleicht können wir mal was machen. Und dann hilft es einfach, da muss man diese Leute eben auch persönlich kennenlernen, wenn man lokal denkt und lokal anfängt. Und so habe ich es letztendlich auch gemacht. Das war damals natürlich noch nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Insofern haben wir dann auch erstmal in Hamburg gespielt viel und uns dort erstmal ein bisschen breit gemacht. Ne? Mhm. Und dann später, als es dann Techno war und ich war dann in Berlin, dann war das auch, hier ging auch ein bisschen über Berlin. Wobei, dadurch, dass ich schon immer sehr international gedacht habe und immer im Ausland unterwegs war, war mein Fokus eigentlich schon immer sehr, sehr global. Na, das ist aber jetzt ein bisschen speziell bei mir.
Mhm. Und jetzt erzähl vielleicht nochmal, wo bist du denn heute gelandet? Ich war heute nochmal auf Beatport, habe mal kurz nach dir gesucht. Da findet man eine riesen Liste von Tracks, die sich alle oberamtlich anhören. Ich würde mal sagen, nicht so weit weg von einem Carl Cox oder ein paar anderen, die auch in diesem Genre tätig sind. Ich glaube, du hast in über 40 Ländern in erfolgreichen Clubs aufgelegt. Das passiert hauptsächlich unter Kaiser Sosei. Der steht für Techno, oder? Habe ich das so?
Ja, das ist genau. Richtig, ja.
Und das heißt, du releasest regelmäßig etwas? Wie viele Tracks im Jahr, würdest du sagen, releasest du?
Ich habe es gar nicht nachgezählt, aber es sind bestimmt 10, 15, schätze ich mal, sowas auch mit Remixen. Weil A, release ich natürlich auf meinem eigenen Label, Ballroom, und dann natürlich noch auf bekannteren Techno-Labels, die von denen ich mir eben auch eine gewisse Reichweite verspreche, wo ich denke, das ist das bringt meine Marke sozusagen auch nochmal nach draußen. Und so war ich jetzt kürzlich auf Tronic für Techno-Leute, die werden das kennen. Jetzt bin ich was auf Codex wieder. Also das sind so Labels, wo ich denke, das bringt mir was, in der PR dort irgendwie auch zu erscheinen. Deshalb mache ich das. Ansonsten bin ich dabei, mein eigenes Label zu stützen. Und ich mache natürlich nach wie vor viel, weil A ist es für mich das Medium, womit ich rausgehe, womit ich mich vermarkte. Und B, weil ich einfach auch total Bock habe, nach wie vor im Studio zu sitzen und einfach Musik zu machen.
Markus, vielen Dank. In der nächsten Folge unterhalten wir uns vielleicht ein bisschen darüber, wie du denn tatsächlich auflegst, was Auflegen für dich bedeutet, mit welchem Equipment du arbeitest. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hast.
Das machen wir gerne, jederzeit wieder. Können wir gerne fortsetzen und würde mich freuen. Und nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Hey, hier sind Gordon
und Tobi vom Videogamecast. Jeden zweiten Sonntag beleuchten wir Videospielreihen, die uns am Herzen liegen, diskutieren über die Gaming-Culture und haben einfach generell sehr viel Spaß mit Videospielen.
Sogar das ein oder andere spannende Interview bekommen wir hin. Und für euch tauchen wir tief in die Kultur und Geschichte des Gamings ein.
Let's go!